So, servus und habe Ehre. Hier ist wieder der beste bayerische Filmpodcast der Welt. Der Viva la Movilusion Filmpodcast und an meiner Seite die heilige Dreifaltigkeit der Podcast-Szene, der Kani.
Servus.
Der Corby.
Hallo.
Und ich natürlich, der Mike, habe die Ehre. Wir reden heute über einen Film, der ja im Endeffekt ist ein Remake, und zwar über Der Unsichtbare vom Lee Whannell. Und ja, der Kani, der wo sonst normalerweise meistens bei Rofa, der würde jetzt mal erzählen, um was das eigentlich geht in dem Film.
Wir haben doch gerade Volex aufgenommen und ich habe mich aufgeführt wie ein Vollidiot. Ich kann gar nicht mehr schmerzen.
Ja, aber jetzt Kim, ja, jetzt Kim, so schwierig ist doch nicht. Ja.
Ich versuch's. Also.
Also um, der Chevy Chase.
Da habe ich den falsch noch geschaut. Oder? Also bei Der Unsichtbare geht es darum, dass die Cecilia, gespielt von einer unglaublich grandiosen Elizabeth Moss, abhaut aus ihrem ziemlich geilen Haus, muss ich sagen, was du erst denkst, warum haust du denn da ab, bis sie rausstellt, dass ihr Partner, der Adrian, der hat es misshandelt, physisch, psychisch, ohne Ende, richtig heftig, flüchtet, hat einen Plan, dass er sie versteckt dabei beim guten Freundführer, dabei auch keinen Kontakt zu ihrer Schwester holt und nichts hören und sehen mich davon. Bis dann auf einmal einen Bescheid kriegt, ich glaube einen Brief von, war das sein Bruder, den Brief, den es da schon gekriegt hat? Wurscht, auf alle Fälle heißt dann, du pass auf, dein Ex hat sie umgebracht. Du kriegst jetzt ein bisschen Kohle vor ihm, das hat er da vermacht. Und ja, sie sagt dann so, nein, nie, nie, das kann nicht sein und kann sich überhaupt nicht glauben, aber doch, da hinten steht die Asche, sagt sein Bruder, der ist hier. Auf einmal ereignen sie aber dann komische Sachen bei ihr oder in dem Haus, wo sie jetzt gerade wohnt, bei der Freund. Und dann merkt man schon, ja, irgendwie, glaube ich, ist der doch nicht so ganz hier. Hä? Irgendwas ist doch da im Busch. Ja, natürlich, der Unsichtbare, wie der Titel schon sagt, gibt es da eine Person, die nicht gesehen werden kann und der Elizabeth, also der Cecilia, weiterhin das Leben zur Hölle macht. Und das halt jetzt auf eine fast, also für mich fast teilweise unerträgliche Art und Weise zum Anschauen, weil mir die so leid tut, die wird da isoliert von ihren ganzen Freunde und von ihrer Familie, drängt das weg durch den Scheiß, weil natürlich glaubt ihr das keiner, bis irgendwann voll eskaliert und sie entklapsen muss. Ja, mehr mag ich gar nicht dazu sagen, weil der Film wartet mir da sehr coole Twists auf am Ende. Die haben mich nochmal richtig vom Hocker gehaut. Aber zusammengefasst wird sie tyrannisiert, noch schlimmer als zu sichtbaren Zeiten vor ihrem Ex. Und das ist überhaupt nicht schön zum Anschauen.
Ja, und vor allem gleich am Anfang, wenn sie flieht und der Mosi dann verfolgt. Also, da gibt's ja eine Szene, da haut er ja dann einfach einmal mit der Faust so direkt die Scheiben von dem Auto ein. Boah, lecker, da hat's mich gerissen. Da hab ich mir gedacht, okay, von dem da nicht abfliehen.
Ja, genau, da sitzt du schon da und dann merkst du gleich mal, was der gleich für eine brachiale Gewalt da anwendet, wo du denkst, Alter, das ist doch deine Freundin, Frau, was weiß ich. Wenn's dir mal eine gibst, ist ja okay, aber nicht gleich so ausflippen.
Aber ist ja okay. Mit den Schocks schon ein wenig weit. Ich bin ja zum ersten Mal so richtig der Schrucker, Stichwort Hundenapf.
Ach so. Ja, da war ich dann beruhigt, weil ich mir gedacht habe, ach, wenn der Hund vorkommt in dem Haus, da wird nicht so schlimme Sachen passieren. Also
was war denn gleich wieder beim Hundenapf?
Da ist der Gegengrand.
Ach so. Ja, sie schleicht sie da aus dem Schlafzimmer und so und rennt dann da dagegen und du siehst das. Ja. Der Zuschauer sieht schon, dass sie da gleich drostaust und du sagst, und dann haut sie gegen das Ding und dann zuckt man so richtig zusammen, weil man dann das sagt, stimmt, ach du Scheiße, der Adrian kann eventuell gleich aufwachen.
Eine der wenigen Sachen, bei dem Film, als Zuschauer Apps erwartet und es dann auch so eintritt. Weil das ist ja, ich finde, bei dem Film ist das wieder mal sehr stark aufgefallen, beziehungsweise fällt das oft bei den Lee Whannell-Filmen auf, der spielt gern mit den Erwartungen, macht auch, finde ich, der James Wan, meine ich, heißt der, gell? Ja. Die zwei sind da, finde ich, relativ ähnlich, die spielen gern mit Erwartungen. Du meinst die ganze Zeit, jetzt kommt gleich der Jumpscare ohne Ende oder irgendwas passiert jetzt und es passiert dann halt einfach nicht. Und das macht in dem Film auch wieder ganz oft, damit da spielt er mich ganz schön her, die Wulzau.
Das stimmt. Das ist immer wieder, wo wir gleich beim Anfang nochmal sind, wo sie auf das Auto fährt und dann kommt noch der Kameraschwenk quasi ihr Perspektive und dann streitet sie von der Straße noch mit zum Wald und dann bleibt die Kamera stehen eine Zeit lang und du schaust die ganze Zeit gebannt auf das Bild und sagst, oh, leg jetzt hoch wieder da hundertprozentig gleich raus. Wahnsinn. Und auch dann andere Stelle im Film, da wo es dann wirklich einen Schwenk gibt zwischen ihr, ich glaube, sie zieht sich gerade im Schlafzimmer um, Kameraschwenk Richtung Hausgang, Küche und du meinst die ganze Zeit, jetzt kommt gleich was. Und dabei schwenkt die Kamera wieder zurück zu ihr. Also es ist in der Szene eigentlich nichts, außer dass sie der Zuschauer selber total narrisch macht. Und ich möchte fast behaupten, dass man mit ihr paranoid wird in dem Film.
Komplett. Ja. Weil,
und vor das wollte aber machen. Wenn sie da bei dem Dachboden dann oben ist und dann ein paar Sachen sucht und so. Und du weißt ja nie, also das wer es noch nicht gemerkt hat, in der Unsichtbare ist ja praktisch jemand da, den man nicht sieht.
Ja, krass, spoilert halt nicht so.
Du weißt Wahnsinn. Nie, wo der ist. Und vor allem, du spielst immer mit den Fantasien und du denkst dann, ja, die werden den jetzt bestimmt gleich irgendwo zeigen. Also zumindest, dass du einen Schatten siehst oder irgendwie sowas. Aber nein, wie sie es dann auch aufgelöst haben, warum der unsichtbar ist und so, fand ich alles eigentlich relativ schlüssig.
Sehr geil, ja. Was auch cool ist, weil wie wir jetzt eben schon die ganze Zeit sagen, du sitzt den ganzen Film da und denkst dir, da muss jetzt irgendwas sein, weil umsonst sorgt er das nicht so. Und ich habe da wieder ein bisschen nachgelesen über die Entstehungsgeschichte und er hat halt gesagt, fast in jeder Szene, in der man meint, dass er da ist, ist er auch da, aber er tut halt einfach nichts in dem Moment die ganze Zeit. Es ist ja immer nicht so, zum Beispiel jetzt nicht der Fokus auf die Cecilia gerichtet, sondern die ist immer ein bisschen so außermittig, damit links hinten im Eckel nur ein Platz ist, einfach nur ein leerer Raum. Und du stierst die ganze Zeit auf diesen scheiß Raum in den Beutel und denkst dir da, Da berührt sie doch jetzt gleich wo es hundertprozentig, wie in so einem scheiß Geisterfilm halt immer. Aber dann passiert einfach die ganze Zeit nichts. Und das ist so ein geiles Stilmittel bei dem Film. Das hat er so unglaublich gut durchgezogen, dass du die, und da bist du die ganze Zeit so fixiert auf die scheiß Leinwand, dass wenn was passiert, dann ist wieder mit Zeit, dass der Toten im Bauchhöhle aufschießen, weißt du, so heißt.
Ja, richtig. Besser hätte ich das Gefühl nicht beschreiben können.
Ja, so ist es aber. Ich sag gerade die Szene im Speicher und mit der Farbe.
Ja,
war leck mich am Arsch. Ich hab den im Kino gesehen und da, wir sind mal eine Reihe Leute gewesen und das war wie eine Laola-Welle. Laola-Welle der Hoden. Selbst die Weiber hat sich in den Bauch geschossen.
Wir reden jetzt da quasi von einem Remake im Endeffekt. Hat von euch jemand den originalen Film von 1933 gesehen?
Ja, das ist noch gar nicht so lange her.
Das ist nicht der mit dem Chevy Chase.
Auch
nicht,
nein. Ja, ist auch schon mal nicht schlecht. Carpenter ist immer gut. Aber es ist ja im Originalfilm ist es ja eigentlich anders, wie der Unsichtbare unsichtbar wird, oder?
Ja, genau. Da meine ich, sind sie auch noch an der Geschichte vom Bierchen dran, weil das ist ja ein Bierchen vom H.G. Wells von 1897, irgend sowas. Auf alle Fälle, da ist man ja eine chemische Flüssigkeit, die den unsichtbar macht und dann findet aber keine Möglichkeit, dass er wieder sichtbar wird. Und ja, dann nutzt er das halt aus und wird, bis er am Ende schließlich auch zum Mörder wird und wahnsinnig wird, da ist es ein bisschen anders.
Da ist er quasi der Hollow Man von Paul Verhoeven, war quasi näher der Droh an der Geschichte, als wie es der jetzt ist im Endeffekt, oder?
Ja, genau. Auf so vom Grundprinzip ist es immer das Gleiche. Etwa wird unsichtbar und nutzt es dann natürlich für Schandtaten aus. Aber der von 1933, der ist unglaublich geil gealtert. Also die Effekte damals schon, ich hab mir den angeschaut, ich bin da gesessen, das ist jetzt, glaube ich, vielleicht ein Dreivierteljahr her, dass ich den gesehen habe. Ich bin teilweise da gesessen und denkt, Alter, wie geil haben die das damals schon gemacht, dass der Typ, dass man echt meint, der ist unsichtbarer die ganze Zeit unterwegs. Richtig, richtig gut. Und, gleich mal ein Easter Egg, das Passwort, das die Cecilia später mal eingibt, ist 1933.
Ah, sehr gut. Sehr gut.
Aber müsst euch anschauen, den alten. Ich hab ihn daheim, wenn einer sehen mich, bring ihn vorbei.
Ja, auch die Hörer, oder?
Ja, Logo, braucht's gerade in den Kommentaren, schau mich vor und dumm.
Ich hätte sogar Boxen mit den ganzen Universal Monster, aber ich bin nicht dazu gekommen, dass ich mir die bis jetzt schon mal anschaue. Ich glaube, ich habe im Fernsehen dann noch mehr Frankenstein gesehen, aber mehrere habe ich von den ganzen Klassikern. Ja, und das Creature from the Black Lagoon habe ich noch gesehen. Aber
den habe ich jeder gesehen.
Der ist ja wild.
Der ist ja wild.
Aber es ist echt Wahnsinn, wenn du da denkst, dass ja was dir so dermaßen Angst machen kann, wenn du gar nichts siehst. Und das ist, ich finde, das ist ja ähnlich mit den Paranormal Activity Filmen.
Ja.
Da kann ich auch mich so dermaßen reinsteigern, weil das ist halt ohne Musikuntermalung. Du siehst auch nichts und du weißt halt nie, ist der gerade da Lore oder ist da ein Dämon mit dir im Raum und macht irgendwas mit dir. Boah, leck, und diese Vorstellung, du liegst da in deinem Bett und vor dir steht aber die ganze App und starrt die an.
furchtbar.
Bei Paranormal Activity siehst du zumindest ja diese Person, wenn es vor dir steht. Aber da hast du nicht einmal eine Chance.
Ja.
Und boah, stell mir vor, du hörst dann den Atmen oder so. Oder den Windzug.
Sie haben sich ja darüber orientiert an der Machart von Paranormal Activity, weil sie gesagt haben, der hat ja auch funktioniert, ohne irgendwie groß in der groß krasse Effekte umeinander zu hauen und alles mit denen hinzumachen. Und da haben sie sich eine ordentliche Scheibe davon abgeschnitten, haben sie in einem Interview gesagt. Was dem Film auch zugute kommt.
Auf jeden Fall. Es gibt ja bestimmte Szenen, wo man dann Sekt oder wo man dann weiß, wo er im Raum steht oder wo er gerade ist. Zum Beispiel, wenn sie in der Nacht rausgeht und dann sieht man ihren Atem. Oh. Und dann ist man auch die ganze Zeit am Schauen und Dinge. Auf einmal kommt hinter ihr auch, beschluckt sie auch der Atem quasi. Dann sieht man, dass er direkt hinter ihr steht. Oder in der Szene, wenn sie im Zimmer vom Kind schluft und auf einmal reißt sie da das Bettlaken weg. Und dann sieht man ja quasi auch, sieht man dann einmal so die Abdrücke von den Pobacken in dem Sessel und dann wiederum sieht man aber dann auf dem Laken stehen und so. Und das ist halt dann wirklich auch, weil, wie gesagt, sie weiß ja nichts von der ganzen Geschichte. Mir wisst man als Zuschauer mehr als sie. Und Wahnsinn. Also das mit dem Laken ist eine von den besten Szenen vom ganzen Film, finde ich.
Die ist richtig stark, ja. Und weil du vorher Universal Monsters angesprochen hast, es war ja mal geplant, ein Dark Universe aufzubauen anhand von diesen Universal Monsters, Dracula und ein Werwolf-Sepp und ein Frankenstein-Sepp und wen es nicht alles gibt und Mumie. Und da hätte ursprünglich mal nicht dann auch der Johnny Depp mitspielen sollen bei Der Unsichtbare. Leider, oder was heißt leider, ich sag schon fast Gott sei Dank, weil es ging los mit Dracula Untold, das war schon eine Gurke vor dem Herrn. Und dementsprechend eine Enttäuschung im Boxoffice. Dann ist die Mumie mit dem Tom Cruise gekommen. Hätte das die Boxoffice-Miserie von Dracula Untold wettmachen sollen, ist aber selber eine riesige Boxoffice-Gurken geworden. Und ich glaube, dass der liebe Wendel gesagt hat, dass für Erm der Unsichtbare nie Teil von dem Dark Universe dann hätte werden sollen, sondern dass bei Erm dann schon die Idee war, einzelne Geschichten über die Figuren zu erzählen und das dann nicht in einem großen Franchise, das dann wieder irgendwie Avengers-mäßig gipfelt, zum lassen, wo es auch, glaube ich, die richtige Entscheidung war, weil der Dracula ja, Untold und die Mumie, die sind ja fast unschaubar. Also da kriege ich instant Augenkrebs, wenn ich mir die anschaue und vor mir mit dem Mixer die Augen raus.
Aber merkt man bei denen, dass die im gleichen Universe spielen hatten?
Von der Machart schon, weil es offensichtlich der Fast and Furious Regisseur gemacht hat und zwar der von Teil 6 bis 48. Ich sag gerade, wenn es den behinderten Bus überschluckt und der Tom Cruise durch die Scheiben während dem Überschlung einspringt, ja halt doch dein Maul! Was ist denn das für ein Scheißtrick? Na, hör mir auf, bleib mal lieber bei Unsichtbaren.
Aber handlungstechnisch siehst du jetzt da praktisch gar nichts, oder? In die Mumie und in Dracula Untold. Also Dracula Untold habe ich auch gesehen, hab mir dann gedacht, okay, warum hat man jetzt das gemacht?
Genau, warum hab ich das jetzt gerade gemacht und angeschaut?
Also der war ja echt seltsam.
Furchtbar.
Also da fand ich ja die Handlung einfach nicht gut.
Da war nichts gut.
Und vor allem, weil der kleine Bub von Game of Thrones immer mitgespielt hat, der Zickzack-Sepp.
Ja, so, ja. Weißt du, welchen das meinst? Der Rickon, oder? Hat er geheißen, der Rickon-Star?
Ja, genau, der Rickon. Da weiß ich nicht, wenn ich vor allem den da mit langen Haaren sehe, da denke ich halt nicht an Dracula an Tod, sondern da denke ich mir, jetzt schau hier, jetzt haben sie den Stark-Bub ausgeliehen. Der Mami, oder? So heißt der mit dem Tom Cruise.
Ja.
Den habe ich nicht gesehen, aber der schaut ja ehrlich gesagt nicht so toll aus.
Also der ist unfassbar schlecht. Das ist ja echt, das ist eine Frechheit fast, der Film hier behalten.
Komplett.
Das ist für mich eine persönliche Beleidigung gewesen. Als hätte mir der Regisseur angespuckt.
War leck. Ja, stark. Aber ich hab dir vorhin unterbrochen. Du wolltest bestimmt auf das Boxoffice von dem Film raus, oder?
Nicht direkt, weil ich keine Zahlen nicht dazu habe. Außer für Der Unsichtbare, der hat dann sehr gut eingekauft, weil ich glaube, der hat ein überschaubares Budget von 7 Millionen gehabt und hat dann über 50 sogar eingespielt, ist ja an und ist aber auch schon während der Corona-Zeit gelaufen, sprich, hat natürlich auch seine Handicaps dadurch gehabt und dafür ist es ein ordentliches Ergebnis gewesen und das hat er auch verdient, weil der wirklich unfassbar gut ist. Der sticht er komplett raus aus diesen unsäglichen, feurigen Versuchen, da irgendwie ein Universe aufzubauen. Das ist, wenn die das alle so machen hätten in diesem Stil von Der Unsichtbare, dann hätte ich es mir eingelassen, dass man ein cooles Universe draus macht, aber dieses andere Over the Top Scheißzeug von Dracula und Untold und seiner Mami, das kennt sich sonst wo hinschmieren. Da helfen euch ja die großen Namen nicht, weil Luke Evans bei Dracula und Untold ist ja auch ein sehr bekannter Name mittlerweile. bringt aber auch nichts. Und genauso wegen hat der Tom Cruise was da gebracht bei seiner Mami und eben hätte dann wahrscheinlich, wenn der gleiche Stil beibehalten worden wäre, hätte der Johnny Depp bei der Unsichtbare auch nichts gebracht, weil so ein Scheißträger einfach Gott sei Dank keiner anschaut.
Ja, und es muss ja nicht immer irgendein Universe sein, weißt du?
Ja, eben.
Im Endeffekt sind es immer nur Horrorfilme. Und was merkst du damit aus dem Universe, wenn du nicht irgendein so einen Action-Scheiß wie in die Mumie da rausbringst, da kannst du aufbauen. Dann wird das ja so ein Schmarrn wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wo dann alle zusammenkommen und dann kämpfen sie gegen was weiß ich. Da haben sie alle Universal-Monster zusammen und dann kämpfen sie gegen Godzilla oder so einen Scheißtrick. Aber das braucht keinen Schwanz. Also die Herangehensweise vom Lee Whannell war hervorragend, dass er das einfach für sich stehen lässt. Lässt das in einem realen oder im nachvollziehbaren Setting spielen. Die Elizabeth Moss, meine heißt, die ist unglaublich gut gecastet. Die ist auch jetzt nicht die typische Hollywood-Schönheit, sage ich jetzt einmal. Das ist einfach mal eine normale Frau, die wo wirklich da malträtiert wird und im Endeffekt, die alle ihre Argumente wären unglaubwürdig, weil ja im Endeffekt jeder sagt, ja, was verzeihst du für einen Schmarrn? Und er zerstört. Genau, und er zerstört systematisch ihr Leben mit E-Mails und ja, dann tut er bestimmte Leute in ihrer Umgebung Gewalt an und dann meint jeder sie was. Und ja, und sie wird dann im Endeffekt ist total hilflos und muss bei dem Ganzen zuschauen.
Unglaublich, ja.
Ja, und das ist
so das mit der, das mit der E-Mail, also bevor wir es nämlich vergessen, fand ich echt richtig, richtig geil, dass sie das einbaut haben, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo das dann passiert ist, hätte ich nie so gedacht. Aber ist ja logisch, zur heiligen Zeit, das ist eins der schlimmsten Sachen, die du ja einer Person andörkost.
Ja.
Das ist jetzt so, wie wenn ihr im Karni sein Handy wegnimmt und sämtlichen Leid schreibt, dass sie Idioten sind. Ja, okay,
das ich, nein, du,
machst
das,
ja so. Ja.
Die dachten nur sagen, ja, servus Karni, gepasst, ist sie bei dir.
Ja, aber das stimmt wirklich auch mit der aktuellen Technik, auch mit, wenn es dann das Handy findet, und sieht dann da Fotos von sich quasi, wie sie schlaft und sowas, für die unglaublich gruselig, wenn jemand von dir Fotos macht, während du gerade beim Rüsseln bist. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Darfst du mein Handy nicht reinschauen,
Mike? Was? Darfst du mein Handy nicht reinschauen?
Ah, hör auf. Ja, finde ich total effektiv und richtig, richtig creepy.
Ja, voll. Und wie du schon gesagt hast, die Elizabeth Moss jetzt halt ohne das irgendwie da bewerten zu wollen, wer schön ist oder nicht, aber sie, du hast es genau richtig gesagt, die entspricht nicht diesem typischen Hollywood-Püppchen-Schema.
Ja.
Schöne, bodenständige Frau, ohne groß übermäßig auftackelt zum Sein und die legt ein Schauspiel an den Tag, die ist ja meistens allein, wenn die Sachen, oder ganz oft allein, wenn die Sachen passieren und die nimmt die mit ihrem Schauspiel mit, dass sie nur da sitzt und hab Gänsehaut und denk mir, jetzt lass doch endlich die arme Frau in Ruhe, du Mistsau, das kann doch echt nicht sein, Gottes Namen. Also ja, die hat mich komplett fasziniert und der Film, ich habe mir jetzt zweimal gesehen nach dem Kino, habe ihn gestern jetzt nochmal angeschaut zur Vorbereitung und er hat mich jetzt beim zweiten Mal genauso gefesselt und mitgenommen wie beim ersten Mal. Der verliert nichts von seiner Spannung, der verliert nichts von seiner Intensität und eben durch ihr, oder hauptsächlich eben durch ihr Schauspiel getragen, nimmt mich der wieder komplett mit.
Voll. Ja. Und sie sagt da sogar in einer Szene, warum hat er sie nie ausgesucht? Er hätte so viel haben können, er hat Kohle, er kann sie jede Frau, kann da haben, aber warum ich? Und im Endeffekt hat er sie ausgesucht, weil sie leicht zu beeinflussen war. Sie hat nie wirklich, und es kommt raus, dass sie nie wirklich so großes Selbstvertrauen gehabt hat. Und er wollte einfach eine, jetzt müsst ihr mich berichtigen, wie sagt man, Gaslighten oder sowas, oder? Wenn man jemanden psychisch von sich abhängig macht oder irgendwie so? Oder ist oder Catfishing oder wie nennt man das?
Boah, okay, das? Keine Ahnung, sowas mache ich nicht.
Weiß man nicht.
Egal. Und wenn er nicht absichtlich.
Also er macht sie quasi, er sagt sie quasi
im Endeffekt.
Er macht sie hörig, genau.
Sagen Sie denn, wenn du den Wörter nicht hernehmen kannst, dann nimm sie nicht her, du Zipfel.
Ja, man denkt, von euch hat jemand ein Hirn im Kopf und weißt das, aber dann stöpselt die halt so dahin mit meinem Schwarm.
Nein, überhaupt nicht. Bitte, du weißt, in welchem Podcast du bist, aber ich.
Ja, ich habe mich gemeint, es hat so wegen.
Nein.
Ja, im Endeffekt, sie sägt sich halt dann selber schlechter, wie es im Endeffekt ist und macht aber dann im Laufe des Films eine brutale Wandlung durch. Und das finde ich auch total nachvollziehbar, warum sie das dann am Ende so macht, wie sie es macht und wie das ausgeht, weil ich sage, ja, nur so kann das konsequent enden und so sie muss sie irgendwann einmal von ihrem los sagen und muss sie auf die Hinterfüße stellen, weil sonst reißt ihr das ganze Leben lang noch weiter hier in Arsch auf.
Ja, und das ist, sagt ja, glaube ich, ihr Bruder, dass sie, also sein Bruder sagt ihr das dann, dass sie diejenige war, die er nicht braucht hat und deswegen hat er sie braucht.
Genau.
Deswegen ist er da so lästig, dass sie abhauen mich, weil es das nicht sein kann, dass jemand sagt, du geiler Typ, ich mag dich aber nicht, auch wenn du geil bist. Und ein Geld hast du auch noch. Also ich war übrigens Single, wenn es war, Adrian.
Was bist du?
Was nein, bist nein, du? Das darf ich nicht laut sagen, sonst kriegen wir das Sackschellen.
Sag ja, jetzt, sag mal, die Frau sitzt daneben, oder? Oder
der ja, ich bin, Raum die hockt die ganze Zeit und haut mir den Rippen ein.
Was ich auch ziemlich cool fand, weil, wie gesagt, also so gruselige Momente stattfinden lassen im kleinen Rahmen, also in dem Haus, wenn es allein ist, kann man ja machen. Nur es stellt sich ja dann heraus, dass sie nicht einmal in der Öffentlichkeit von ihm sicher ist. Stichwort, ja, Messer. Ja, unglaublich. Also da, wo es wirklich meinst, da wurde sich der Schließmuskel des Zuschauers entspannt. Es wird ein Gespräch geführt, das, wo wirklich wichtig ist zwischen zwei Charaktere und man sagt, voll. Okay, sie kriegt endlich ein wenig einen Zuspruch und jemand, der ihr glaubt und ein wenig eine Hilfe einfach. Und dann kommt diese
die
besagte...
Du musst auch sagen, das glättet ja die Wogen, weil das Gespräch mit der Person, da ist das Verhältnis zerrüttet gewesen wegen vorher genannter E-Mail.
Genau. Ja, und wie gesagt, da meint der Zuschauer halt die ganze Zeit, ja, und jetzt wird's wieder und hat tralala. Ja, und dann gibt's wirklich einen Tiefschlag wieder, wo man sagt, okay, sie ist nicht einmal wirklich in der Öffentlichkeit sicher. Und im Gegenteil, sie wird sogar noch dann ja als Täterin bezichtigt oder hingestellt, ja, im Endeffekt.
Voll. Das ist so mist gewesen. Weil bis zu der Szene im Restaurant hast du dann das Gefühl, so, und jetzt kommt der Gegenschlag. So, wie macht es das jetzt, dass sie dann praktisch den Unsichtbaren da irgendwie besiegt und auf einmal denkst du, ach du Scheiße. Genau. Ich hab da wirklich dann gedacht, als die dann in der Klapse ist, okay, ich glaube, der Film ist jetzt gleich geworden.
Das gewundert hätte mich nicht, weil so wie die den ganzen Film hergewerkt wird, hätte ich mich nicht gewundert, wenn es heißt, okay, weißt du was, jetzt haben wir sie eh schon so dreckig besorgt, jetzt lassen wir es auch noch am Schluss in der Klapse verrotten.
Ja, aber dann geht es ja erstmal so richtig rund nochmal und das ist wahnsinnig cool. Also der Film ist nicht nur ein Psycho-Thriller oder Horrorfilm, sondern der packt dann am Ende ja ziemlich geile Action da noch mit rein, aber realistische Action.
Ja, voll. Übrigens noch, weil man gesagt hat, da kommt's in Klapse, beim Einliefern in die Klapse noch ein kleines Easter Egg, da wird auch so ein Patient ausgetragen und der ist bandagiert wie der Unsichtbare aus dem Original.
Cool. Jetzt sind wir schon bei so Trivia Sun, ich hätte noch was, und zwar, sie kämpft dann einmal im Regen gegen den Unsichtbaren. Mhm. Und dann gibt's einen Autounfall und da steigt ein Herr aus mit einer gebrochenen Nase. Und im Hintergrund sieht man quasi so eine Art Bauzaun mit einem Banner und auf dem Banner ist die Saw-Puppe drauf, der Billy.
Yeah. Da muss man immer schön die Augen offen halten, wenn man sich einen Lee Whannell-Film oder auch einen James Wan-Film anschaut, gell?
Richtig. Richtig.
Da gibt's immer oder fast immer Billy the Puppet irgendwo im Hintergrund.
Genau. Oder beim letzten James Wan oder letzte kann man nicht sagen, beim Aquaman, wo man dann auch mit Annabelle zum Beispiel sitzen sieht, im Schrott unter Wasser und so. Ja, finde ich cool immer sowas, dass man dann wirklich nur sich wieder zurückbesinnt auf die Sachen, die wo einen groß gemacht haben und baut das dann immer wieder so als kleines Easter Egg ein. Finde ich charismatisch.
Sehr, sehr.
Oder besessen. Wenn du es immer wieder mit einbauen musst und dann denkst, ja, na, ohne das geht nicht. Ja, aber wir kennen doch die Saupuppen jetzt in den romantischen...
Doch! Doch, und die bringen da jemanden um.
Ob es passt oder nicht.
Jetzt haben wir mal noch eine kleine Spoilerwarnung aus, weil jetzt würde ich mal mit euch noch gern direkt übers Ende schmatzen wollen. Also wer jetzt hat, ich darf jetzt wirklich ausschalten, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, leider schaut's aus, weil das Ende, finde ich, nochmal ist ein richtig, richtig geiler Twist oder sogar Doppeltwist oder Dreifachtwist, Twister, keine Ahnung. Schaut's jetzt aus, weil jetzt drehen wir mal direkt übers Ende. Also, verzeiht's.
Also, was ich nochmal, also ich hätte nicht direkt beim Ende anfangen, sondern ich hätte davor noch ein bisschen was, also eine Kleinigkeit. Und zwar fand ich das auch unglaublich schockierend, dass sie dann quasi in der Klapse ist und die Diagnose kriegt, dass sie schwanger ist von ihm quasi. Und da, wo man dann im ersten Moment dann, wo du dann sagst, ja, okay, es ist in ihrem Blut Diazepam festgestellt worden, sie ist quasi betäubt worden. Hat er sie jetzt vergewaltigt, wie er quasi schon unsichtbarer war und hat, ist da über sie drüber gerutscht und so. Was dem im ersten Moment gemeint, war, leck, das ist ja richtig krass.
Der hat ja, das wird doch nur gesagt, dass er ihr die Pille schon lang austauscht hat gegen Placebos.
Ja, aber das kommt ja erst später. Und dann im ersten Moment denkst du, oh, leck, vielleicht hat er sie vergewaltigt, das war richtig krass
gewesen. Und das denkst du, du bist so perverse Sau.
Ah, lass mich mal einmal. Wobei, in dem Moment, da dachte ich, okay, vielleicht wird sie ja langsam wirklich ein bisschen verrückt. Also das wäre für mich auch nochmal so ein Twist gewesen, dass sie vielleicht dann irgendwann festgestellt hätte, okay, sie hat sich das eventuell doch eingebildet. Und dann, weißt du, kommt der Abspann und dann die erste Credit Scene und dann merkst, okay, vielleicht aber doch nicht.
Ja, aber für das haben wir eigentlich den Filmtitel. Das ist das Problem. Also wenn du da den Filmtitel schon in Unsichtbaren drin hast, dann glaube ich jetzt nicht, dass sie das da noch alles einbringt.
Da hätten sie halt ein Fragezeichen hinter die Unsichtbare machen müssen.
Ja, Ende, Fragezeichen.
Der Unsichtbare?
Ja, warum? Na, wieso? Das kannst du doch machen. Das kannst du doch machen und dann das am Ende so darstellen, als wenn es halt die Zuschauer von Anfang an auf die falsche Fährte locken jetzt wollen.
Hätte, Fahrradkette.
Oh Gott, echt, das ist der Kommentar dazu. Wahnsinn.
Ich hätte noch was ziemlich Cooles. Wir haben ja auch noch nicht beim Ende, aber sie versucht sie ja dann quasi selber umzubringen, in dem Wissen aber, oder sie geht davon aus, dass er im Raum ist. Und dann gibt es eine brutal geile Action-Sequenz in der Klapse, wo quasi der Unsichtbare gegen ein paar Wachleute antreten muss. Und wie das Ganze inszeniert ist, von den ganzen Effekten, von der Kameraführung, von den Schwenks her, unglaublich cool. Also die Szene fand ich mega, mega cool.
Weltklasse. Die war echt gigantisch, gell. Das habe ich richtig gut gefunden. Ja. Übrigens, die Selbstmordszene zensiert in England, damit es das, wie heißt das, BBC 15, oder? Oder wie heißt es bei denen die Freigabe?
Ich weiß nicht.
Auf alle Fälle die Freigabe vor dem Pendant zum NC-17-Rating in Amerika praktisch, damit sie die gekriegt haben, haben sie da, glaube ich, 3 Sekunden oder so vor diesem Selbstmordversuch schneiden müssen.
Okay, ja, so gar ist es jetzt auch nicht. Da haben jetzt andere Szenen drin, der Killenschnitt an der Schwester.
Na, da geht's irgendwie ist da das Suizid-Ding, wird da stärker gewichtet.
Ja. Okay, und da wollten sie dann praktisch sagen, okay, er möchte jetzt nicht, dass sie duscht.
Nein, man sieht, glaube ich, den Einstich, aber dann fährt sie ja auch kurz runter, ein bisschen, und da haben sie ein paar Schnitte angesetzt, dass man das nicht so lange sieht.
Hörst bei Pulp Fiction, ich mag es, wenn du stinkst, oder? Sie darf nicht duschen. Naja, wurscht. Auf alle Fälle, sie sticht ja dann auf ihrem Ei mit dem Kugelschreiber, und wie gesagt, wie er dann da flackert und so, wirklich geil, ja. Mehr kann ich nicht sagen, mit der drauf verbundenen Action-Szene mit den Wachleuten, wo immer wieder aufflackert und so, ja. Fand ich super.
Ja, aber jetzt, wir haben ja die Spoilerwarnung schon rausgehauen und jetzt hast du irgendwas vom Flackern verzeiht. Ja. Wir haben ja bestimmt ein paar Hörer, die sind einfach ängstlich oder neugierig und haben trotzdem weitergehört. Dann verrat doch jetzt mal, warum flackert das? Warum ist der Typ unsichtbar? Was ist da los?
Der Typ hat quasi einen saucoolen Anzug gebaut mit ganz viel, weiß ich nicht, hunderte Linsen drauf, die wo quasi das Rückenbild nach vorn abgeben, dass er quasi ausschaut, wie wenn er unsichtbar war. Und das wird am Anfang vom Film schon mal leicht angeteasert, wenn sie quasi flüchtet und durch seine Werkstatt läuft, da siehst du, wenn du aufpasst oder weißt, oder du hast den Film schon mal gesehen, dann siehst du eigentlich die ganze Apparatur schon fast komplett. Also da siehst du einen Arm und so und mit den ganzen Linsen und so, das, man darf es da schon sehen, wenn man es bissert.
Der hat oft so, wenn du ein wenig schaust, der hat viel so, in Anführungszeichen, Prophezeiungen, weil da heißt es mal, wenn sie die Kistenschlacht gegen James Money hat, der geheißen, oder? Ihr schwarzer Freund?
Ja.
Und dann sagt er schon, hey, das ist ja voll unfair, es heißt ja 2 gegen 1. Oder das sind ja 2 gegen 1, das ist schon so, wenn man es dann aufs Finale projiziert, ist das schon so eine kleine Prophezeiung. Oder im Hintergrund, wenn er bei ihr ist, da in der Anstalt, und wo er ihr dann praktisch auch klar macht, du pass auf, der lebt noch und ich manke da mit ihm, da ist ein Poster im Hintergrund mit 2 so schwarzen Figuren und eine ist unvollständig. Das ist dann auch so eine Prophezeiung auf das, dass ein Anzug ist ja noch komplett und der andere ist dann flackert und so ein Mist. Der arbeitet da recht stark mit diesen, wie heißt das, Foreshadowing.
Foreshadowing, ja. Ja, cool. Sehr cool.
Und dann sind wir jetzt beim Finale. Es sind nämlich 2. Jetzt darf mich mal interessieren, wie erklärt ihr eigentlich den Finalkampf in dem Haus von James? Sagt ihr, es sind beide da? Sagt ihr, es ist einer da? Weil das ist anscheinend ein viel diskutiertes Thema, das Finale, wo es da genau abgeht. Was ziemlich lustig ist, da habe ich ein Interview gelesen vom Lee Wennell, weil ihm ja Logiklöcher vorgeworfen werden, und er hat gesagt, also auf gut Deutsch gesagt, ihm interessiert es ein Scheißtrick, was irgendein Kritiker sagt, weil wenn es er in seinem Kopf durchspeit, dann ergibt es alles Sinn, und wenn es bei dir nicht so ist, dann ist es dein Scheißpech. Für ein geiles Statement für diese ganzen Pseudo-Logiklöcher entdecken.
Also, jetzt pass auf, der eine Unsichtbare ist ja sein Bruder.
Ja.
Genau. Den bringt es ja vorher schon um. Und welchen Finalkampf meinst du jetzt?
Den im Haus.
In welchem Haus?
Beim James, wenn die Sydney angegriffen wird, seine Tochter.
Wenn er gegen den Schwarzen kämpft quasi.
Ach so, da wo sie den Bruder praktisch umbringen.
Genau.
Genau.
Ach so, und ob da schon beide dabei sind.
Genau, weil ich sage nämlich, dass da beide dabei sind.
Ach so, na, auf das war ich nie gekommen. Für mich war das immer einer.
Da, um das geht's nämlich bei den Diskussionen, und da habe ich dann hab ich mal einige Diskussionen mal das durchgelesen, und da sind ganz logische Sachen dabei, weil von dem einen flackert ja der Anzug vom Thomas, meine ich, heißt der, oder sein Bruder?
Weiß ich nicht, Brudi 1.
Brudi 1, ja, ich glaube, das ist schon der Bratan.
Der Thomas, und, ja.
Genau, den Anzug müsste ja flackern, und der flackert ja da dann gar nicht mehr. Okay. Bei dem Kampf.
Aha.
Und wenn die Sydney aufwacht, dann spritzt sie ja mit dem Tierabwehrspray auf den ersten unsichtbaren Raum, rennt los und wird im Gang aber auf einmal rennt sie gegen Epsi, da holt sie nämlich auch Brust. Also muss sie da auch schon etwa, weil wenn sie losläuft, dann fällt der offensichtlich erste Unsichtbare nach rechts weg, sie läuft an ihm vorbei, rennt den Gang und rennt gegen Epsi dagegen und holt sie die Brust, also ist der anscheinend im Gang drin gestanden.
Okay.
Ja, gut, also, eigentlich Sinn ergeben das schon, weil du weißt ja nicht, wie viele Anzüge der hat. Also, du warst praktisch schon im Anzug, den sie einmal noch versteckt.
Mhm.
Aber zu dem Zeitpunkt müssten ja beide jeweils schon einen Anzug gehabt haben.
Mhm.
Also, der Adrian und der Brudi 1.
Weil ich sag, dass der.
Aber dann ist natürlich die Frage, was war dann also das Ziel vom Adrian? Also, warum hat er es dann nicht einfach kalt gemacht oder so?
Wen?
Sie.
Welche sie? Das sind zwei, Sydney und Cecilia.
Cecilia.
Ja, die wollte ja zurückkommen, die hat ja praktisch, die hat ja schließlich sein Kind in sich.
Ach so. Der hätte Libus da.
Der wollte ja nichts, oder, ja. Die einzige Frage, die sie bei der Diskussion für mich eben auch gestellt hat, weil, also es ist ja dann so, sie fährt ins Haus und der, wenn man es so erklärt, dann darf man meinen, der eine ist schon dort, also der Thomas, der ist schon im Haus dort, der hat da gewartet und hat praktisch auf den Adrian sein Go gewartet, du machst fertig. Und sie fährt dann hin. Und ob dann, weil da wird es dann für mich mit der Theorie, dass beide da sind, immer ein bisschen schwierig, weil wo es flackert eben keiner, das war so ein Argument, okay, aber wenn beide da sind, hätte trotzdem einer irgendwann vielleicht einmal flackern müssen, und wann ist er dann eigentlich irgendwie weggekommen, dass er nur ins Haus da eine rumpelt und sie da einsperrt, weil das wäre ja auch relativ schnell zeitnah passiert, dass die dann da hier rumpelt und in sein Haus stürmen, wo er dann drinnen hängt und Hilfe schreit.
Ah, da schau her.
Wobei, du weißt ja nicht, wie viele Stunden Fahrt, wie weit ist das weg? Und sie hat ja, wo sie das erste Mal dann hinfährt und den einen Anzug versteckt, ja auch lang braucht. Sie ist ja, glaube ich, am Dunkeln losgefahren und ist dann in der Früh irgendwie angekommen, wo es dann hell geworden ist. Und der Final-Kampf war ja auch irgendwie auf die Nacht, oder?
Der war auf Nacht, ja.
Und sie finden ihn ja dann, wo es wieder hell ist.
Ja, aber ich gehe davon aus, dass die da wahrscheinlich keine Einheit hinschicken, die 1000 Kilometer weit weg ist, sondern schon eine, die ein bisschen näher stationiert ist vielleicht.
Naja, aber sagen wir mal, wie lang brauchst du, dass du wirklich Polizei davon überzeugst, dass praktisch der Typ in dem seltsamen Anzug...
Der James selber ist ein Polizist. Ich glaube, das ist relativ schnell passiert, wenn der James selber da anruft und sagt, du, pass auf, ich bin angegriffen worden, fahrt zu dem Haus hin, weil da ist wahrscheinlich einer der Täter.
Ja, stimmt.
Da, glaube ich, brauchst du nicht viel Überzeugungsarbeit als Polizist.
Ja, aber sagen wir mal, unabhängig davon, auf jeden Fall ein geiler Twist am Ende und wie der Film dann ausgeht und sie ihre Rache dann hat. Also ich war perfekt unterhalten und ich hoffe fast schon, dass es keine Fortsetzung gibt, weil der Film für sich allein einfach sehr gut dasteht.
Ja, das stimmt. Also ihr habt jetzt gehört, der Corby, dem ist die Diskussion zu hoch geworden, darum ist er jetzt ausgestiegen und hat umgeschwenkt auf ein anderes Thema.
Nein.
Aber da kann ich mit einhaken. Die Elisabeth Moss hat gesagt, sie hätte voll Bock auf eine Fortsetzung, weil sie hat denkt, dass es zu der Figur auf alle Fälle noch was zu erzählen gibt. Aber der Lee Whannell hat selber bis jetzt gesagt, nein, für ihn ist das eine abgeschlossene Geschichte und er hat überhaupt keine Idee für jetzt erst einmal zu einem Sequel. Aber wer weiß.
Leck. Aber die Weichen warten gestellt, wenn es just was sie am Ende da dabei hat und so, und dann sagst du, ja, das kann irgendwie in alle Richtungen ein wenig weitergehen. Aber wie gesagt, die kann man sich jetzt auch nicht vorstellen, wie dann im Endeffekt, aber
dann wird es Läscher und sie dreht durch und bringt alle um.
Ja, genau, sie wird dann die Unsichtbare.
Das hat vorhin Knacks, hat das bei ihr hinterlassen, und jetzt ballert es voll durch. Passt, ich schreibe die Geschichte.
Alles gut. Also eins wollte ich nur sagen, weil du hast vorhin gesagt, du glaubst, er hat ja so um die 50 Millionen eingespült. Also weltweit hat er über 140 Millionen eingespielt. Für ein Budget von 7 Millionen. Das ist schon krass.
Ja, ist das sogar so, dass der nur erfolgreicher gewesen war, wenn ich Corona gekommen war? Weil es war damals zu der Zeit der letzte Film, den ich vor Lockdown 1 gesehen habe. Ja, und da ist er aber noch gar nicht so lange gelaufen. Ich glaube, dass den Film, die Corona ganz schön eierrasiert hat. Ich glaube, dass der nur um einiges erfolgreicher gewesen war, gelaufen war, wenn die Kinos noch offen gewesen waren.
Ja, bestimmt.
Sicherlich, ja. Der hat ja, war aber dann einer, der, da gab es ja dann so eine Handvoll Filme, die ziemlich schnell fürs Heimkino, also beziehungsweise als Stream verfügbar waren gegen Aufpreis. Für, was hat das kostet? $20, glaube ich, bei den Amis. Ja. Hast du, glaube ich, für 8, also kurze Zeit drauf hast du den auf alle Fälle dann schon fürs Heimkino streamen können.
Genau, bei Amazon war es auch so, da hast du auch, ich glaube, für 16,99 kosten auch ausleihen können für 2 Tage.
Ja, genau. So. Das ist dann, weil es war der, dann glaube ich, war das der Trolls World Tour, Mann, war noch so ein Kandidat damals. Mhm. Und ich weiß jetzt gar nicht, welche noch, aber das war so die erste Handvoll Filme, die dann direkt wegen Corona gleich zum Streamen waren.
Ja, ganz schlecht. Bloodshot.
Bloodshot. Und bei uns noch Känguru-Chroniken. Die haben auch keinen guten Start gehabt.
Das war nämlich Bloodshot und Der Unsichtbare. Die zwei Filme habe ich dann Double-Feature-Tag im Abend im Kino angeschaut. Zuerst Bloodshot und dann Der Unsichtbare.
Gut, dass du die Reihenfolge gewählt hast.
Ja, ich war auch ganz froh, weil so bin ich nämlich voll lästig und voll gut gelaunt ausgegangen.
Voll.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir unsere Bewertung, oder?
Du musst den Mike fragen.
Warum? Mike?
Ich hab nichts zu melden.
Ach so. Stimmt, lieber Moderator, wie schaut es aus? Können wir die Bewertung machen?
Bitte. Ja, also so wie es ausschaut, meine ich, haben wir hübsch mit unserem Latein am Ende und wir können jetzt zu unserer Bewertung gehen. Wie schaut es aus?
Ja, wenn du das befiehlst, dann tun wir so, oder, Mike,
Corby? Okay, passt. Ja, ich hätte nur Stunden reden können. Aber
Michael sagt, und zwar, Corby, was sagst du? Wo sind deine Tops und Flops bei Der Unsichtbare?
Die Tops und Flops. Also, top, ich fand es super, dass die einen Hund einbaut haben. Ich liebe Hunde in Horrorfilmen und vor allem dann, wenn die überleben. Und ich muss mich ja eurer Meinung anschließen für das, dass jetzt kein extreme Hollywood-Schönheit ist, hat sie echt einen richtig geilen, authentischen Job gemacht und hat sehr viele Punkte bei mir gewonnen, die liebe Elizabeth Moss. Und ankreiden kann die, dass manchmal so ein paar von den anderen Charakteren dafür nimmer ganz so authentisch gewirkt haben. Ihr Schwester war noch okay, aber jetzt auch also ihr Kumpel da, der James und so, da habe ich mir dann gedacht, ja, wie hängt jetzt das zusammen? Und irgendwie, weiß ich nicht, das kaufe ich jetzt nicht ganz so ab. Das ist jetzt fast schon wieder so, als hätten sie halt dann gesagt, ja, jetzt brauchen wir nur ein paar Kandidaten, so Statisten, die gut ausschauen, aber wahrscheinlich nicht so ganz so viel kosten. Haben wir die nur mit eine. Und dann dafür der Adrian, ein hundskreisiger Typ. Also da hätten sie sich schon Mühe geben können, auch wenn er natürlich der Unsichtbare ist, aber...
Da musst du nicht gut ausschauen, wenn es unsichtbar ist.
Adrian, bist du das Wahnsinn? Ist der Hund grob? Ja, spinnst du?
Schon.
Falle dir los.
In der Gesicht? Ja, Freediver, den darf ich nicht küssen.
Den kenne ich aus Hunting in Hill House und ich finde den einfach nur noch cool. Und der schaut auch nicht schlecht aus, ja sag einmal. Was ist denn mit dir?
Ja, der Mike ist auf 180.
Jetzt hätte ich aber noch was, jetzt pass auf, Thema Hund, ich hab's wieder jetzt auf nur auf was gebracht. Sie geht doch da,
sie Hund gekommen.
Ja, sehr gut. Sie fährt doch dann einmal in das Haus zurück und bricht da so ungefähr ein. Er ist ja schon, er ist ja angeblich tot, kommt in das Haus und sie findet dann auch den Anzug. Aber was sie auch noch findet, ist der Hund. Warum ist der Hund in dem Haus, wenn es eigentlich heißt, er ist seit ein paar Wochen tot? Kann man das nicht erklären? Gibt es da Fan-Theorie?
Nein, der wohnt ja in Wirklichkeit noch da drin.
Ach, der wohnt noch da drin, oder?
Also ich hätte
wie der Garfield oder so, oder?
Ja, also nicht der Hund. Ich hätte gesagt, der Adrian fährt da irgendwie wieder. Oder er überlässt die Pflege dann auch einen Tom dabei, sein Bruder, weil das ist ja sowieso sein Mädchen für alles.
Ich hätte halt gedacht, da kommt wahrscheinlich jeden Tag etwa hier und kümmert sich um den Hund und um das Haus.
Ja, das tut kein Mensch, dass er in dieses Haus da stilllässt und hat lässt den Hund da allein in dem Haus.
Ist ja, er, ist doch er ist doch ein riesen Arschloch, den interessiert doch der Hund kein Magnet.
Ach, geh weiter.
Der gibt dem Tom wahrscheinlich um 5 Uhr mehr, dass er sagt, jetzt pass auf, du transalierst jetzt mit mir mein Ex und dafür fuhrst du einen Hund noch zweimal am Tag.
Okay. Nein, ich habe mir das gedacht, warum ist der Hund da noch drin, bitte? Der soll der Anschein erweckt werden, dass der quasi durch Selbstmord gestorben ist. Aber der Hund ist immer noch da drin. Ja, was ist
denn? Aber schau mal, noch geiler ist er dann, dass sie den Hund trotzdem dort lässt.
Das stimmt, der ist ja wieder noch im Scheißegal. Ja, genau, aber der ist noch besser.
Ja, sie hat ja schnell weg müssen, weil der andere selbst schon wieder da wohnt.
Stimmt.
Der Hund hat sich ja praktisch rettend in die Kugel geworfen, der hat sich zwischen ihnen gestellt.
Stell dir mal das vor. Ja Mensch, du lebst ja noch. Und dann verabschieden. Ja, gell?
Bin gespannt, wie lang.
Bis später, bis irgendwann. Kani, wie schaut es bei dir aus? Was hat dir gefallen oder nicht gefallen?
Also ich schließe mich auch an Korbi kurz an mit der Elisabeth Moss. Das ist für mich eine der besten Schauspielleistungen, die ich, glaube ich, seit Hereditary gesehen habe. Von der, wie heißt es? Fällt mir der Name?
Toni Collette.
Von der Toni Collette, genau. Die nimmt sie da nicht fein, finde ich. Und die Szene eben mit der Farbe im Speicherraum, das war so geil und so unerwartet und so Hoden in Bauchhöhle schießend, das war einfach alles zwei und zu geil. Weltklasse. Also das ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen im ganzen Film. Und was kreide ich am an? Dann kreide ich mal eine 50-50-Ankreidung, weil ich nicht ganz durchsteige eben jetzt am Ende. Sind sie jetzt zu zweit da oder sind sie allein da? Das würde mich interessieren. Und das, was auf das was auf, an, eben auch auf dem Hund gekommen, was tut der Hund da die ganze Zeit? Warum kümmert sich keiner drum? Was ist mit euch?
Ja, also und bei mir ist es so, was ich unglaublich cool fand, das war die Szene, wo man quasi die ganze Zeit nur in der Küche sie sägt beim Kocher und so und tralala und sie schnippelt noch was und dann legt sie das Messer hier und geht weg und dann auf einmal Jip macht's und das Messer ist weg und dann denkst du die ganze Zeit, oh, was war denn das jetzt? Habe ich das wirklich gesehen? Und dann, wie das Messer dann wieder aufkommt im Film, fand ich mega. Also da, dass du quasi, ja. Dass es auf einmal weg ist und dann den Einsatz wieder vom Messer auf DC, wo du dann sagst, du sägst die Szene in dem Wirtshaus oder in dem Restaurant und dann sägst du das Messer aufblitzen, zack, dann blitzt dir sofort die Szene durch den Kopf mit der Küche und dann der Schnitt bei der Schwester und dann sagst, wolleg, Film, du hast bei die Eier rasiert. Weltklasse.
Voll, ja, ist okay. Das stimmt, ja.
Fand ich mega. Ja, das, und was Schlechtes, das ist jetzt wirklich, ja, meckern auf hohem Niveau. Also,
das sag ich nix. Zeit zum Vorbereiten gehabt, gell?
Ja, schon, aber ich sag jetzt da einfach nichts. Das lasst mir den Film
nicht. Nein, ich darf auch nicht nichts sagen. Der Korbi scheißt mir jetzt mit zusammen, wenn ich sag, ich kann nichts sagen.
Wir haben auch ausgemacht, es muss was gesagt werden.
Es muss was gesagt werden, auch wenn ich nichts hab.
Ja, dann findest du was. Ich lüge auch meistens.
Ich kann dir was sagen, was mir super gut gefallen hat.
Nein, das musst du jetzt umdrehen und sagen, das hat dich aufgeregt.
Ach so. Ja, dann hat mich brutal aufgeregt, die Anfangscredits, wenn da quasi das Wasser gegen den Schriftzug spritzt und der dann so runterblättert und dann siehst du quasi nur den Namen und das geht aber dann weg oder das Wasser rinnt runter und dann ist der Bildschirm wieder frei und dann kommt wieder das Wasser und spritzt dagegen und dann siehst du wieder die nächsten, den Namen vom Film oder die nächsten Credits oder sowas und dann läuft da wieder das Wasser so runter. Die werden quasi die Credits nur sichtbar gemacht vor die Spritzer vom Wasser. Fand ich ziemlich schlecht, also fand ich nicht schlecht, fand ich super, aber ich muss jetzt was Schlechtes sagen.
Corby is not amused.
Ich habe mir gerade nochmal nebenbei ein paar Fotos angeschaut von dem Oliver Jackson Cohen, der den Alien spielt.
Ja, das G, oder?
Nein, also du, ich muss zugeben, ein paar Fotos von ihm da auf Google sind okay, aber löscht das, was er bei Wikipedia hat. Also es schaut aus, als hätte er voll das aufgeschwemmte Gesicht. Ich weiß auch nicht. Schön ist was anderes.
Ja, okay, schaust du gerade an, Mickey Rourke oder was?
Oliver Jackson Cohen, das ist doch der Typ.
Ja, aber ja. Den schreibt man aber nicht wie Mickey Rourke.
Ja, okay.
Jetzt lassen wir das.
Dann unser Triple Threat, wie schaut es denn aus? Sterben. Sigma Titten.
Nein.
Nein, nicht, oder?
Nein, leider nicht. Es gibt zwar eine Duschszene von der Elisabeth Moss, aber leider kein Titi-Blitzer.
Wird trompetet in dem Film?
Das wissen wir nicht. Das können wir zu keinem Zeitpunkt
benennen. Ja, das kannst du schon sagen, weil er hat den Anzug, er hat immer was an.
Er hat immer was an, ja. Zumindest in den Szenen, also, in den Szenen, die er unsichtbar ist, muss er den Anzug anhaben. Also unbedingt. Wird er nicht trompetet.
Nein, es wird nicht
trompetet. Ja, sehr zum Leidwesen von Mike, weil er den Jackson Cohen-Spengel hätte er gern gesehen, wenn man vorher schon rausgehört hat.
Ja, den Jackson-Dödel hätte ich gern gesehen. Ja. Und wie schaut's aus? Sterben Tiere?
Also nicht onscreen, aber wir wissen ja nicht, wie lange das der Hund nur allein war in der Bude.
Ja, oh, das stimmt. Wir können nur hoffen, dass
das Falle, oder? Die nimmt ihn doch zum Schluss mit.
Geht der mit raus?
Ach ja, hat es dann mal den Anstand, dass er wirklich mitnimmt, oder was? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr schon. Ja?
Das ist geplant gewesen anscheinend. Der Hund hat drin bleiben müssen fürs Ende. Das hat schon passt. Also stirbt kein Tier. Gut, passt.
Passt, perfekt. Ja, starke Runden zu einem starken Film.
Das hast du schön gesagt.
Bleibt weiter Hydroda, die Song. Wir machen uns einen Haufen mir für euch und ihr könnt es uns vergelten mit Liken, Teilen. Schaut bei YouTube rein, haut mal bei unserer Steady-Kampagne mal sauber mit rein. Positive iTunes-Rezessionen und das, was der Karin noch zum Song hat.
Nur, alles andere wird gelöscht. Alles andere wird gelöscht, genau. Und ja, ja wenn sie ist, dann schleicht sie, unsichtbar kann keiner von uns werden, aber schleicht sich zu schlafende Familienmitglieder und hat sie einer auf die Handys einen Viva la Move Illusion Podcast überall abonnieren, was sie findet. Und wenn es richtig geil, ist, dann schließt sie über ihre Handys das größte Abo auf Steady ab. Die haben das Geld. Und wir brauchen es.
Genau. Und schaut sich an Oliver Jackson Cohen an und sagt zu uns, ob der schön ist oder nicht. Ich sag, der ist f***. Nein, das sag ich jetzt nicht.
Hot.
Also, hot. Total hot.
Ja, der ist richtig hart. Also ich schau mal gerade an und ich würde sagen, wir nehmen jetzt eine kleine Nummerfolge auf, aber dazwischen brauche ich mich kurz.
Genau. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ciao.
Adieu.